In der heutigen Episode Deals Crunch sprechen Paul und ich über Revolut, über US-Zölle und wie sie deutsche Winzer belasten. Wir sprechen über Private Equity in Japan, über Private Credit in den USA und im Deep Dive geht es um Stada. Viel Spaß!
Welcome to Deals Crunch. Dein Private Markets Deep Dive aus der Morning Crunch Redaktion. Dieser Podcast wird unterstützt von Naro, Deutschlands größter App für Private Equity. Disclaimer, dieser Podcast dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Deals Crunch. Hi, Paul.
Ja, schön, dass wir wieder sprechen.
Das freut mich auch für all diejenigen, die bisher nicht quasi bei unseren Vorbereitungen dabei waren. Wir haben gerade entspannte 20 Minuten gebraucht, um das Setup hinzubekommen. Paul hat sein Mikrofon auf zwei AirPod-Hüllen und einem Glas und einem Edding gestellt. Dementsprechend sind wir hier top vorbereitet, um euch jetzt ja. die besten Deals der letzten Woche zu präsentieren.
Wir sind inhaltlich getriebene Leute. Da ist das okay, wenn das vom Setup nicht ganz Königsklasse ist.
Paul, wo erreichen wir dich, um das mal in den Worten eines Top-Podcasters zu sagen?
Ich sitze in München, bin hier für die nächsten 2-3 Tage, dann noch kurz in Zürich und dann wieder zurück in Berlin. Dann können wir die nächste Ausgabe auch wieder in Person machen und haben keine Setup-Diskussionen zu Mikros und Kopfhörern.
Freue mich drauf. Wie du schon sagst, es geht um den Inhalt und es hat mich ein bisschen gefreut, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns regelmäßig verfolgen, die haben es mitbekommen, wir haben über Revolut gesprochen und da war so der ein oder andere Take von uns, dass jetzt diese neue Bewertung doch eventuell auch dazu führt, dass die ein oder anderen Mitarbeiter eventuell Anteile verkaufen können in Form von Secondaries. Und heute hat Sifted gemeldet, es ist wohl noch nicht offiziell bestätigt von Revolut, Aber man munkelt, dass dies bereits geschehen ist oder quasi gerade in der Mache ist.
Richtig, genau. Und es geht darum, dass Mitarbeiter, die schon besonders lange dabei sind, ihre Anteile verkaufen dürfen. Und zwar, und das ist ja, glaube ich, das Spannende daran, zu einer Bewertung von 75 Milliarden. Das heißt, auch nochmal ein deutlicher Sprung, fast 60% Sprung von den 45 Milliarden, die wir noch letztes Jahr hatten. All das hilft natürlich Revolut auf dem Weg zum IPO. Das sind alles tolle Argumente für gute Bewertungen. Ja. Und deswegen, genau, warten wir jetzt mal ab. Es wird wahrscheinlich durchgehen, würde ich jetzt mich mal aus dem Fenster lehnen, nachdem wir uns letztes Mal schon aus dem Fenster gelehnt haben und richtig lagen, dass der Secondary Sale jetzt durchgeht. Und ja, wie gesagt, tolles Argument dann im IPO für ordentliche Bewertung.
Ja, extrem spannend. Was auch extrem spannend ist, vor allem hier für die Private Equity Branche und die Finanzbranche. Und zwar gibt es Absatzprobleme beim Wein deutscher Winzer, Paul. Das bewegt das Land.
Das bewegt das Land. Ich glaube, ich und ein paar andere aus der Finanzbranche tun unser Bestes, dagegen zu steuern. Genau, ich glaube, ihr habt ja auch so einige Kollegen, die gerne mal vielleicht auch einen deutschen Wein trinken. Es ist aber, glaube ich, gerade auch ein Opening da für andere. Und zwar, ich kann nur ganz, ganz doll empfehlen, den Drei-Freunde-Wein von Joko Winterscheid und Tia Schweighöfer. Der freut sich jetzt wahrscheinlich, zumindest so ein bisschen über die Exposure durch diese ganze Berichterstattung.
Ich meine, Anlageberatung dürfen wir nicht betreiben, Weinberatung entsprechend schon. Ich weiß nicht, ob es da auch regulatorische Hürden gibt. Also deine Empfehlung ist der Drei-Freunde-Wein.
Ja, ich bin nicht Vivino, aber meine Empfehlung ist, mal vorbeizuschauen, zumindest im Weinregal.
Ja. Dann kommen wir zur nächsten Meldung. Und zwar gab es so ein, zwei Probleme in Down Under in der Nutzung von Outlook, was dann irgendwie zu bestimmten Vorkommnissen geführt hat, die, ich sag mal, arbeitsrechtlich relevant sind.
Ja, und zwar ist der ANZ-Bank ist ein Fehler unterlaufen, der uns allen ab und zu mal unterläuft, aus Versehen 100 Mitarbeiter entlassen per E-Mail. Ich glaube, Es gibt einen ganz, ganz tollen Button, zumindest bei Gmail. Ich bin kein Outlook-Kunde, aber bei Gmail gibt es einen ganz tollen Button, der heißt Delayed Send oder zumindest Retract Send, der mir immer noch 5 bis 10 Sekunden gibt, eine E-Mail zurückzuholen. Ich glaube, die Funktion ist manchmal gar nicht so unpraktisch, wie du sagst, vor allem, wenn es arbeitsrechtliche Konsequenzen hat.
Ja, definitiv. Also ich glaube, es ist genau dieser Undo-Button bei Gmail. Ich glaube, ehrlicherweise Gold wahrscheinlich wert. einmal die Woche nutzt man den schon Minimum.
Einmal die Stunde bei mir.
Ja, weil du aber einfach extrem wirklich viele E-Mails schreibst mit Aufgaben an deine Mitarbeiter.
Nur. Und dann ziehst du immer zurück und sagst, na gut, dann schreibe ich noch ein Hallo davor zumindest.
Ja, genau. Ja. Und dann
ganz sympathisch.
Nur LGP.
Genau. So nämlich.
Kommen wir zum Bigger Picture, Paul. Und zwar Private Equity in Japan ist auf Rekordkurs. Und zwar bis August 2025 27,6 Milliarden Dollar Transaktionen im Private Equity Bereich.
Richtig, genau. Und damit auch auf on track, das Superjahr, das Rekordjahr 2023 zu überholen. Da waren es im Endeffekt dann 40,3 Milliarden, wie du sagst, sind es jetzt 27,6, also es sind noch so 13 Milliarden, die fehlen. Wir haben aber noch einige Monate vor uns. Traditionell sind ja auch die letzten Monate des Jahres immer ganz gute Monate für M&A-Transaktionen. Deswegen glaube da werden wir wahrscheinlich noch zeitnah vermelden können, dass dass der Rekord übertroffen wurde. Dahinter steht natürlich auch so ein bisschen ein Blick auf undervalued assets in Ländern, die vielleicht etwas stabiler gerade sind als vielleicht der US-Markt oder etwas vorhersehbarer, sagen wir mal so.
Ja.
Vorsichtig.
Ja, es wäre jetzt auch die Frage gewesen, woran liegt es genau?
Ja.
Also einmal das oder sind es diese Take-Private-Geschichten. Was sagt die Morning Crunch-Redaktion?
Ich glaube, es ist das. Also es ist, Japan ist schon länger ja ein undervalued market, würden einige Analysten sagen. Und ich glaube, das gilt auch. Jetzt in den letzten Monaten sehen wir einfach, dass das natürlich ein wahnsinnig attraktiver Markt ist, ein sehr stabiler Markt ist, gerade für Anleger, die vielleicht jetzt etwas weniger aktiv sind am US-Markt und ein bisschen mehr abwarten, was da passiert. Japan hat auch einen starken Heimmarkt. Also es ist nicht nur ein auf Export getriebener Markt, wie vielleicht andere in der Region, das ist natürlich attraktiv für Unternehmen und an Investoren, die vielleicht etwas weniger Exposure jetzt gerade in den USA wollen. Darüber hinaus sind es natürlich auch mal wie immer große Einzeltransaktionen, die das Ganze treiben. Es gibt ja einzelne Themen, also müssen wir jetzt nicht auf die Einzeldeals eingehen, aber ich glaube, das hilft natürlich immer. Und die Frage ist, ob das so auch langfristig bestehen bleibt. Ja, let's see. Also ich glaube, wie gesagt, dass dieser Trump-Effekt da ganz gut wirkt auf dem japanischen Markt.
Ja, es ist zumindest bei Private Equity der Fall. Wenn wir Richtung Private Credit schauen in den USA, sind wir dort auch auf einem Rekordkurs. Bisher wurden im ersten Halbjahr 25 48 Milliarden Dollar investiert in Private Credit / Private Debt. Und der Rekord aus 2024 von knapp 83 Milliarden US-Dollar scheint auf jeden Fall in Reichweite zu sein. Und das ist auch so ein bisschen das, was man hört, dass vor allem diese Private Credit, Private Debt Transaktionen anziehen im Markt. Genau. Ich meine, wir haben schon öfter über das Thema gesprochen. Private Debt, Private Credit. Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörer wissen wahrscheinlich, worum es geht. In dem Fall für alle diejenigen, die jetzt trotzdem mit Fragezeichen auf den Ohren da sitzen. Also Private Credit ist sozusagen eine Transaktion, die getätigt wird, indem ein Asset Manager, also jetzt keine klassische Bank, einem Unternehmen für bestimmte Zwecke Geld leiht, das Ganze dann in einen Fonds verpackt und der sozusagen dann investierbar gemacht wird, sodass man dann sozusagen Anleger in diese Private Credits, in diese privaten Kredite investieren können. Private Kredite bedeutet nicht gleich, dass es Konsumentenkredite sind, dass es für Privatpersonen sind, sondern vornehmlich sind es meistens natürlich auf Firmenebene, sei es zum Beispiel für irgendwelche Expansionen, sei es für Gewerbeimmobilien, sei es vor allem, was auch viel natürlich auch in Europa ansteht, nicht nur in den USA, sind Infrastruktur, Ausgaben, die getätigt werden. Das wird auch alles über einen Private Credit Fonds oder kann über einen Private Credit Fonds gelöst werden.
So ist es. Und ich glaube, der Trend ist natürlich auch ein gutes Zeichen für Private Markets insgesamt, dass da einerseits mehr Geld reinfließt, aber andererseits eben auch neue Assetklassen. Neu ist es ja nicht offensichtlich, ne? Aber Assetklassen, die vielleicht jetzt die letzten Jahre nicht so sehr im Fokus standen, dass die jetzt da auch nochmal einen Schritt nach vorne rücken.
Ich glaube, also wer das Thema ein bisschen näher interessiert, also da gibt es Berichterstattungen in die eine, in die andere Richtung. Also es gibt auch negative Berichterstattung über das Thema Private Credit, dann wird oft von Schattenbanken gesprochen. Das bedeutet ja letztendlich einfach, weil ich es gerade auch eingangs gesagt hatte in der Erklärung, diese Unternehmen sind nicht per se eine Bank, also klassische Banken, sondern halt wirklich Asset Manager, die natürlich auf Rendite aus sind. Und dementsprechend kommt hier dieses Schattenbanken, dieser Schattenbankenbegriff rein, der natürlich, auch wenn es ab und zu mal von dem einen oder anderen Journalisten anders gesagt wird, natürlich absolut negativ konnotiert ist. Wie so oft, auch vor allem bei Private Markets, wir sagen es, glaube ich, jede Folge, sollte man sich mit den Sachen beschäftigen. Und es ist, auch wenn es Schattenbanken heißt, auch nicht alles schwarz und weiß, auch nicht in dieser Anlageklasse.
Richtig, absolut, kann ich dir nur zustimmen. Und ich glaube, es ist ein relativ spannendes Feld, also gerade diese Private Credit Welt. Und ich vermute auch, dass es bei euch auf der Plattform ja auch sich widerspiegelt, dass dann das Interesse steigt. Also,
ja, absolut, absolut. Also wir haben ja zwei Produkte bei uns auf der Plattform. Einmal von der BNP Paribas Asset Management. Der ist wirklich, das ist eher so ein bisschen breiter, was ich so ein bisschen skizziert habe. Also da hast du Unternehmenskredite, da hast du Infrastruktur und Gewerbeimmobilien drin. Also so ein Portfolio aus drei sozusagen. Und einmal noch vom Asset Manager Musenik, die tatsächlich New Yorker Asset Manager sind. Also tatsächlich auch in den USA ansässig, allerdings deren Fonds in Europa aktiv ist und hier ausschließlich Unternehmenskredite sozusagen gibt. Und dort haben wir zumindest vom Asset Manager direkt gehört, die Ramp-Up-Phase, jetzt kommen hier wirklich Fachbegriffe rein, also die Phase, in der Fonds sozusagen an Traktion gewinnt, anläuft, in den Gelder eingesammelt werden, läuft so gut, dass tatsächlich sogar die Zielrendite nach oben korrigiert wurde, dass es relativ bald Ausschüttungen geben wird. Dementsprechend auch, wenn man sich als Investor sich diese Sachen ja genau näher anschauen mag, es kommt wie so oft enorm auf den Asset Manager drauf an und natürlich vorab. Und dazu leisten wir ja, auch mit diesem Podcast gewissermaßen einen Beitrag, sollte man sich natürlich darüber informieren, worin investiert wird, worin gebe ich denn mein Geld und wem wird dann im Endeffekt Geld geliehen. Genau, aber wie du schon sagst, es sind einige Asset Manager, die jetzt auch mit Private Credit, Private Debt Fonds auf den Markt kommen, vor allem halt im LTIF-Bereich. Und das spiegelt das ja natürlich auch wieder, was dort in den USA passiert, dass dort ja vornehmlich Interesse an diesem Produkt sozusagen besteht. Mhm.
Ja, also ich überlege gerade noch zu dieser Private Credit Entwicklung. Ich glaube, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen und werden wir auch immer wieder drüber sprechen. Genau, und wir schauen vielleicht auch mal in den nächsten Episoden weg aus den USA und vielleicht auch nochmal mehr auf Europa. Ich glaube, da sind auch nochmal spannende Zahlen im Hintergrund.
Ja, also was wir natürlich mal anbieten können, wäre tatsächlich, könntet ihr uns ja gerne einfach mal schreiben an pos@morningcrunch.de, wenn ihr zu bestimmten Anlageklassen, sei es jetzt vor allem Private Credit, wenn wir auch drüber reden, was jetzt ehrlicherweise, ich sehe es auch bei uns in der Community, also Private Equity, Venture Capital, das kennt man, da weiß man ungefähr, was passiert, aber Private Credit ist natürlich immer so ein bisschen, ich sag mal, unerschlossener, weil es einfach bisher noch nicht wirklich ja auch investierbar war. Da können wir auch gerne mal einen oder anderen zu einladen, der das, ich sag mal, auf dem Niveau macht, dass man es beruflich nennen kann und dementsprechend da entsprechend auch die Fragen beantworten kann. Also schreibt uns da mal gerne, wenn ihr da Interesse habt, können wir da gerne mal das Kontaktbuch aufschlagen und mal einen Gast dazu holen.
Sehr, sehr gerne.
Paul, dann würde ich sagen, geht's in den Deep Dive. Und zwar geht's um Stada. Und zwar wurde ja geplant, dass das Unternehmen erneut an die Börse zu bringen, also bedeutet also ein IPO zu machen. Mhm. Es kam aber anders.
So ist es, genau. Es kam nämlich zu einem Deal zwischen dem bisherigen Großeigentümer Bain und einem neuen Käufer CapVest, der da jetzt für etwa 10 Milliarden die Anteile übernehmen soll. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wer ist eigentlich Stada? Stada haben wir als normale, gesunde Menschen relativ selten Kontakt mit. Stada stellt Medikamente hauptsächlich her, Generika, sogenannte Generika, Medikamente, die gleiche Wirkstoffe haben wie vielleicht die Markenprodukte, aber günstiger im Angebot sind, hat aber auch natürlich einzelne Medikamente im Angebot, die wir vielleicht alle ab und zu doch mal kennenlernen. Das ist vor allem Griprostat, ja. Hat aber größtenteils und dann genug Exkursion, aber ich glaube, es ist spannend, hat natürlich einen großen Fußabdruck in Low-Cost-Ländern, nennt man das. Also hervorzuheben sind vor allen Dingen Vietnam, der Hub für die Region, es ist Rumänien in Europa. Also gerade in Ländern, in denen vielleicht auch die Kaufkraft dann etwas geringer ist für Medikamente dann logischerweise auch, da ist Stada relativ gut vertreten und das ist auch das Kerngeschäft, muss man sagen, inzwischen. Also
ja, genau.
Es ist weniger in Deutschland.
Genau, und ihr hört es schon an unserer sehr deutschen Betonung. Stada ist ein deutsches Unternehmen.
Ja, richtig.
Auch schon sehr alt tatsächlich, also 1895 gegründet. Sitzen im hessischen Bad Vilbel und zumindest schreiben sie so auf ihrer eigenen Webseite, Stada ist das viertgrößte Consumer Healthcare Unternehmen in Europa. Und das als Einleitung dazu.
Yes, und es steht für Standard Arzneimittel. Vielleicht doch das.
Clever.
Yes, so hat man damals Firmennamen gemacht.
Ja, pragmatisch.
Ja, pragmatisch sind sie sowieso. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch Firmenethos. Sie haben irgendwie ihr Headquarter in 10 Monaten gebaut und so weiter. Also, spannendes, sehr, sehr spannendes Unternehmen und vor allen Dingen auch eins, das relativ gut Umsatz macht. Also wir reden im ersten Halbjahr 25 von knapp 2,1 Milliarden. Alleine Umsatz, das ist 6% plus gegenüber dem Vorjahr. Und ein EBITDA von 480 Millionen, auch das wieder ein 5%iges Plus. Das sind natürlich nette Zahlen. Also für ein Consumer Health Unternehmen sind das jetzt nicht gerade ungewöhnliche Margen, ne? Also fast 25%. Ja. Aber es ist ein Familienunternehmen eben, das in langer Tradition eben die Generika vertreibt und ich glaube dadurch auch ein spannendes Ziel für Private Equity Unternehmen ist. Stabile
ja.
Umsätze.
Ja, absolut definitiv. Und nochmal so ein bisschen darauf einzugehen, genau, wir haben es gesagt, es war eigentlich ein IPO geplant im Herbst und wird jetzt sozusagen durch einen sogenannten, jetzt haben wir wieder ein Fachwort, aber die Zuhörer wissen, wenn wir es jetzt sagen, worum es geht, ein Secondary Buyout, also genau. Eine Sekundärtransaktion im Buyout-Segment. Ganz kurz nochmal, Private Equity hat 3 Segmente, Venture Capital, Growth Capital und Buyout. Buyout die letzte, Late Stage Private Equity reden wir also. Um das Ganze nochmal einzuordnen. Und es hat sich ehrlicherweise nicht so richtig angekündigt. Es wurde ehrlicherweise davon ausgegangen, dass dieser IPO stattfinden wird. So ein bisschen mal in die, die Historie zu blicken. 2017, also Stada war an der Börse, 2017 gab es einen sogenannten Take-Private-Deal. Ist knapp 5,3 Milliarden schwer. Also das Unternehmen wurde vollständig von der Börse genommen. Damals müsste dann ja sicherlich von Bain und Zinven gewesen sein, von den beiden PE-Managern. Also das Unternehmen vollständig von der Börse runter. Ein bisschen umstrukturiert und hat ehrlicherweise von den Zahlen her eigentlich solide gearbeitet, Paul.
So ist es. Absolut. Und ich glaube, das ist das Spannende. Es hat also sozusagen auch funktioniert, dieser Take-Private. Man hat viel dazu gekauft, man hat den Umsatz tatsächlich mehr als verdoppelt, nochmal das Portfolio verbreitert, Standorte ausgebaut, also Stichwort Vietnam und andere, also auch Rumänien. Und das hat letztlich ja auch dazu geführt, dass der Wert des Unternehmens jetzt deutlich gestiegen ist. Also es gibt zwar noch Schulden, die werden jetzt mitgetilgt, das sind 5,7 Milliarden, nicht unerheblich. Aha. Die werden jetzt mehr oder weniger abbezahlt, also mehr oder weniger, weil wir nicht genau jetzt schon wissen, wie der Deal strukturiert ist, aber Ziel ist wohl, diese Schulden abzubezahlen, genau, und es ist damit natürlich, also mit 10 Milliarden ein Deal, der deutlich über dem Level von den 5,3 Milliarden liegt,
Ja, deutlich, du hast gerade gesagt, ganz genau von den Strukturen ist natürlich nicht alles öffentlich, ne? Liegt natürlich daran, dass es ein Private Deal ist, aber von der Struktur her ist natürlich schon ein bisschen was durchgesickert, wie es jetzt aussehen sollte.
Genau, also und zwar ist das der erste Schritt, der spannendste Schritt sozusagen politisch ist erstmal, dass das ja, Russland-Geschäft tatsächlich, das es noch gibt, abzuspalten. Dann Kap West als Mehrheitsgesellschafter wird wahrscheinlich dann auch ja, Gremien und Boardpositionen besetzen im Unternehmen. Bain und Simon bleiben aber als Minderheitsinvestoren noch dabei, was auch natürlich irgendwo, würde ich jetzt mal aus der Distanz sagen, Sinn macht. Ja, die haben dieses Unternehmen die letzten 10 Jahre, fast 10 Jahre jetzt sehr eng begleitet. Da ist es sicherlich auch nochmal ganz wichtig oder ganz praktisch, die dann noch mit am Tisch zu haben. Genau, und dann ist die Frage, wie geht es jetzt weiter in dieser Restrukturierung? Der nächste Schritt ist dann nach dieser, nach dem Abtreten des Russlandsgeschäfts dann zu schauen, ob regulatorische Freigaben erteilt werden. Aber ja, da, das pro forma muss das erfolgen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es da Probleme gibt, ist jetzt, glaube ich, eher gering.
Genau, wie ist denn, ich meine, gut, jetzt haben wir eine Restrukturierung, was schätzt du ein? Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von einem Re-IPO zu einem späteren Zeitpunkt?
Ich glaube, nicht klein, oder? Also mein Gefühl wäre, dass das durchaus Sinn macht, das Unternehmen jetzt einmal noch richtig auf Profit auch zu drehen, ne? Und nochmal zu schauen, was da noch geht, und dann zu schauen, ob man das in den nächsten Jahren an die Börse bringt. Also ich glaube, dass der IPO-Gedanke ja sicherlich noch da sein wird. Man war ja schon sehr nah da dran. Man wird sich jetzt aus guten Gründen erstmal dagegen entschieden haben, aber ich glaube nicht, dass das eine prinzipielle Ablehnung eines IPOs ist.
Ja, so ein bisschen die Frage. Ich meine, was man so gelesen hat, tatsächlich auch in den deutschen Medien, war es jetzt eher so ein bisschen negativ irgendwie behaftet, dass es kein IPO gab. Aber das ist eh, also wenn man sich die deutsche Medienlandschaft anguckt, dann wird ja einfach sehr viel immer sehr schnell auch einfach schlecht geschrieben.
Ja, ich kann es also von außen schwer zu beurteilen, oder? Also ich glaube, Stade hat immer so diesen Flair von irgendwie gemeinwohlorientiertem Pharma und ob das stimmt, würde ich jetzt, also ja, stimmt, aber irgendwie ist es auch ein ganz normaler Consumer-Pharma-Konzern. Ja. Und jetzt einzuschätzen, ob das öffentlich gehandelt werden sollte oder in Privathand sein sollte. Es gibt ja immer diese ganze Diskussion, sollten Private Equity Investoren irgendwie in Consumer Health investieren und ist das, wie sehen wir das moralisch? I don't know. Ehrlicherweise ist das, glaube ich, ein ziemlicher Standard-Deal. Deswegen, ja. Also ne, auch von der Struktur meine ich nur. Also und moralisch, glaube ich, ist das ein bisschen, ja, wir haben auch ein Sommerloch, da muss man auch über Sachen schreiben.
Nein, also ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ja, ich meine, gut, moralisch könntest du wahrscheinlich dann eh jeden Deal irgendwie mal dir angucken. Aber ich meine, wir schauen uns hier die nackten Zahlen und auch einfach die Strukturen an. Genau. Was natürlich zeigt, dass auch anhand, ja, der Marktreaktion, also dass man so ein Off-Market-Deal es bleibt ein planbarer Exit, also diese Sekundärverkäufe im Private Equity Bereich. Und was natürlich spannend ist und einfach für PE, das einfach weil es Pharma ist, es gibt dort normalerweise unter normalen Umständen stabile Cashflows, sind solide Geschäftsmodelle.
Genau.
Außer, ich in diesem Fall, das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass die Erkältungssaison nicht so stark war. Das bedeutet, dass das Produkt, was du gerade schon erwähnt hattest von Stada, was wahrscheinlich schon der ein oder andere hier auch mal genutzt hat, schlecht abgesetzt wurde.
So ist es. Die Erkältungssaison ist zu schwach gewesen für Gripostat. Ja, ich glaube, das kennen die, das ist zyklisch, das ich glaube, da wird es wahrscheinlich den einen oder anderen Uptick gegeben haben in der Corona-Zeit, wo alle dachten, viel von vielem hilft. Jetzt war mal ein bisschen weniger Absatz. Ich glaube, es ist immer noch ein Produkt mit Gesamtwachstum. Also es werden immer noch mehr steigende Absatzzahlen vermeldet für Gripostat. Das ist jetzt, glaube ich, kein Weltuntergang.
Ja.
Aber klar, schön wäre jetzt in diesem ganzen Kontext ein Signal gewesen, dass es besonders gut läuft. Ich glaube aber, das wir natürlich allen gute Gesundheit wünschen und uns natürlich freuen, dass es nicht so viel Bedarf gab.
Ich habe es gerade schon so ein bisschen eingeleitet, aber vielleicht kannst du es ja nochmal jetzt irgendwie die Takeaways formulieren aus diesem Deal, ja. was man so sehen kann.
Gute Frage, genau. Also ich glaube, eine Sache, die auf jeden Fall total spannend ist, und ist, dass Healthcare ein Safe Haven für Private Equity bleibt. Also du hast natürlich so zyklische Dellen, wie jetzt so Erkältungssaisons, aber am Ende ist das immer noch ein Markt mit steigender, also zumindest stabiler, manchmal steigender Nachfrage. Wir reden über demografische Veränderungen, mehr Bewusstsein, Gesundheitsbewusstsein und so weiter. Und es sind ziemlich planbare Umsätze. Es ist auf der Produktionsseite alles ziemlich planbar. Das ist also Recurring Revenue, der ganz gut daherkommt. Und als Private Equity, wenn du dann noch auch Erfahrung hast in Sachen Kostenrestrukturierung und so, dann ist da natürlich durchaus ein spannender Case. Und ich glaube, das bewahrheitet sich dann natürlich mal wieder, dass das Healthcare gerade für PEs total attraktiv ist.
Ja, das kann ich glaube ich an der Stelle auch so unterschreiben. Ich meine, warum sollte ich widersprechen? Das kommt ja direkt aus der Morning Crunch Redaktion. Reaktion, wollte ich schon sagen, so. Redaktion.
Genau. Yes.
Dann lass uns das Thema Stada doch erstmal ad acta legen und schauen, was passiert. Und lass uns zum Begriff der Woche kommen.
So ist es. Yes. Und zwar wieder auf Englisch. Es ist ein Continuation Vehicle und Vehicle in dem Fall hat nichts mit Auto zu tun, sondern es geht um ein Fonds-Vehicle. Willst du es uns kurz erklären als PE-Spezialist?
Ja, ich würde mir niemals anmaßen, mich als PE-Spezialist zu bezeichnen.
Deswegen muss ich das tun für dich, genau.
Nein, grundsätzlich, also ein Continuation Vehicle, ihr merkt, schwieriger Begriff. Ist ein Vehikel, mit dem ein GP, also ein General Partner, ausgewählte Assets in einem Portfolio in einen neuen oder länger laufenden Fonds überführt. Wird oft genutzt, ehrlicherweise, bei geschlossenen Fondsstrukturen. Bedeutet also ganz konkret, wir könnten jetzt mal das Beispiel Stada nehmen, bei Bain und es ist in einem Private Equity Fonds mit drin und dieser Private Equity Fonds, ich weiß es nicht, aber nehmen wir mal an, der war geschlossen, hat jetzt sozusagen eine Laufzeit bis 2025 gehabt, vielleicht sogar 2026 und dann muss Stada, beziehungsweise muss Bain schauen, okay, der Fonds läuft aus, wir müssen quasi diese Renditen erzielen. Was machen wir mit dem Unternehmen? Und da gibt es natürlich eine Option zu sagen, okay, wir packen es in einen neuen Fonds rein, dann ist es quasi ein Continuation-Fonds, ein Continuation-Vehicle, so wie es geschimpft wird. Oder man macht eine Sekundärtransaktion, einen Secondary-Buyout, was in dem Fall ja sogar für Bain Capital und auch den und Cinven ja relativ gut war, ne, für 5 Milliarden runtergenommen, für 10 Milliarden verkauft, war das ja kein schlechter Deal. Aber so alleine von der Struktur ist es ja, also diese Continuation Vehicles kommen so ein bisschen, ich sag mal, aus der alten Private Equity Welt, also wo diese geschlossenen Fondsstrukturen sind, die gibt's auch immer noch, vor allem im professionellen Bereich. Aber dann kommt man als Asset Manager halt auch oft oder kann in die Bredouille kommen, wenn halt gerade kein Exit-Markt ist, bedeutet IPOs sind schwer, es werden ja keine Abnehmer gefunden. Vielleicht ist das Unternehmen einfach nicht gut. Das kann auch sein. Ne? Also auch Asset Manager können Fehler machen. Und dann wird sich ab und an geholfen, indem man den Fonds sozusagen verlängert in einem Continuation Vehicle.
Sehr schön erklärt. Ich würde sagen, damit qualifizierst du dich auf jeden Fall als PE-Experte.
Das freut mich. Ich würde mir das nachher ausdrucken und an meine Wand hängen.
Yes.
Das Zitat finden.
Ich unterschreibe es dir auch.
Das wäre toll. Aber dann erklär du doch gerne mal oder erzähl doch mal den Zuhörern und Zuhörern, was ist unsere Zahl des Tages?
Genau, die Zahl des Tages, die 1 Milliarde, die Bewertung, zu der Donald Trump Jr. vergangene Woche in Polymarket investiert hat, über sein Fonds. Polymarket, für alle, die es nicht wissen, gut. Nicht nachgoogeln und nicht damit anfangen. Für alle anderen, es ist eine Plattform, auf der du letztlich auf bestimmte Outcomes wetten kannst, von politischen Outcomes, also rund um Wahlen und politische Großereignisse bis hin zu einzelnen Kryptowährungen und eben etwas spekulativeren Assets. Es ist auch die Plattform, auf der relativ viel im Vorlauf zur US-Wahl abgestimmt wurde, wer denn jetzt die US-Wahl gewinnen würde, letzten November. Und Polymarket war einer der wenigen, die immer Donald Trump vorhergesagt haben. Seitdem ist der US-Präsident, dem ist Polymarket gegenüber auch sehr positiv gestimmt, ja. Und das Investment ist natürlich insofern spannend, weil es wieder ein Schritt mehr ist, den die Familie Trump in die Finanzwelt wagt. Es ist auch insofern spannend, weil es natürlich ein Unternehmen ist, das immer wieder auch ja zumindest Diskussionen mit der SEC und anderen Institutionen hat bezüglich der Zulässigkeit dessen, was da getan und gehandelt wird. Also da gibt es immer wieder auch Diskussionen zu. Insofern ist das ja ein Signal, was bei Polymarket sicherlich ganz gut ankommt, dass man da jetzt, dass, sagen wir mal, jemand im Weißen Haus tatsächlich ja auch Skin in the Game hat. Ich ja. glaube, das sehen andere, die vielleicht das Ganze sehr kritisch sehen, nochmal sehr anders, ob das jetzt ein Investment ist, was irgendwie wirklich ja die Unabhängigkeit der US-Regierung von Finanzmärkten und Startups zeigt, ja, ist, glaube ich, sehr fragwürdig. Aber genau, das wegen spannende Zahl und die Bewertung ist natürlich auch nochmal ziemlich hoch. Ist jetzt kein Deal, deswegen steigen wir da jetzt nicht tiefer ein, aber ich dachte, wir bringen es mit und haben damit auch ein spannendes Thema zum Outro.
Ja, absolut. Also ich kann dir da nur zustimmen. Am besten nicht drauf schauen. Sonst kommt ja. man da in irgendeine Versuchung. Nee, um das, ja, um die Folge auch ein bisschen abzuschließen, habe ich noch eine Frage. Paul, gab's denn eigentlich irgendein Feedback auf unsere letzte Folge mit OnlyFans? Hast du da, gab's da was aus der Community?
Ja, es gab mehrere Rückmeldungen. Ich glaube, die spannendsten waren tatsächlich die, die gesagt haben, ich sollte Industrie wechseln. Ich habe da nicht weiter nachgefragt, ob sie damit meinen Creator-Plattform bauen oder Punkt, 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 wie auch immer. Nein, ich glaube, spannend sind natürlich die Zahlen und die ein, zwei Leute, die sich durch die Mühe gemacht haben, auch nochmal durchzurechnen, wie der Wachstum in den letzten Jahren angezogen hat, wie viel davon auf einzelne Accounts entfällt. Sehr, sehr spannend. Ja, und von einem Leser habe ich dann auch nochmal Feedback bekommen rund um diese Bewertungsthematik, die wir ja zentral auch angesprochen haben, dass da diese Abschlag ein Stück weit auch auf dem Deal liegt, weil es dann doch irgendwie anrüchig ist für viele. Die große Frage, ob sich das auch so langfristig durchsetzt oder ob wir in 5 oder 10 Jahren ganz anders über solche Themen sprechen werden. Who knows?
Ja, super spannend, super spannend. Auch gerne, falls ihr in der Pharmabranche seid und uns die genauen Absatzzahlen von Grippostat im letzten Jahr nennen könnt, dann schickt sie uns gerne an pos@morningcrunch.de. Wir sagen auch nicht, von wem die kamen.
Genau, wir Quellenschutz.
Absolut.
Absolut. Melden das nicht.
So gut. Aus. Paul, vielen Dank. Liebe Grüße nach München. Hat Spaß gemacht. Danke. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau. Podcast-Folge gerne liken, kommentieren und mit euren Freunden teilen. Und wir hören uns in der nächsten Woche.
Bis dahin.
Ciao.
Den Deals Crunch gibt's auch als tägliches Briefing. Einfach auf morningcrunch.de anmelden. Der Podcast erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Deine Hosts, Hendrik Schmidt, Head of Growth by Now und Paul Ostwald, CEO von Morning Crunch. Deine Redaktion, Sina Schnepper, Gregor Becker und Roland Lindenblatt. Deine Produktionsleiterin, Hilal Yildiz. Deine Anlaufstelle bei Fragen, pos@morningcrunch.de.